Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Auf geht er. Die zweite Woche der Championship League in Leicester ist gelaufen. 12 weitere Gruppen sind gespielt worden. 12 weitere Spieler, die es in die zweite Phase dieses Weltranglistenturniers geschafft haben. Unter den Akteuren war auch Weltmeister Cameron Wilson, der etwas überraschend ausgeschieden ist. Auch aus deutschsprachiger Sicht gab es einiges zu berichten. Und wir haben auch ein paar Themen abseits des Tischgeschehens in Leicester, über die wir hier sprechen werden. Und das tun wir hier bei Total Clearance zum Sonntagmorgenbrunch mit Kathi Hartinger. Guten Morgen, Kathi.
Guten Morgen, Christian. Und ich muss wirklich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, Wahnsinn. Christian hat sich einen Zettel geschrieben. Das will wirklich viel heißen. Ja, er hat einen Zettel geschrieben, weil die Championship League einfach kompliziert ist. Und ich bin dankbar, Christian, dass du diesen Zettel geschrieben hast, weil er wird uns durch diese Sendung retten.
Ja, manchmal muss es sein. Auf dem Zettel stehen tatsächlich einfach nur Zahlen, nämlich die der Gruppen, die gespielt wurden. Aber ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Bei 32 Gruppen in der ersten Phase, jetzt ist ja schon eine Woche gespielt worden. Und da die ja nicht einfach hintereinander weggespielt werden, so wie sie nummeriert werden, muss man halt ein bisschen versuchen, den Überblick zu behalten. Wie gelingt dir das denn in der Championship League?
Du, ich guck immer nur, wo steht Flo Nüssle und dann gucke ich.
Das ist tatsächlich ein guter Trick, denn der hat letzte Woche sehr gut funktioniert. Denn Flo war dran am 19. Ich glaube, es war der Mittwoch. Am Mittwoch hat er gespielt. Und zwar in einer komplett super deutschsprachig besetzten Gruppe. Er war ja nicht der Einzige, sondern auch Alex Osenbacher war dabei. Und der hat die Gruppe am Ende ja auch für sich entschieden. Aber eigentlich hat der Alex Osenbacher da ja eigentlich im Prinzip alles kaputt gemacht, denn der hat sich einfach nicht an den Plan gehalten, den anscheinend an dem Tag alle hatten.
Ja, das ist richtig. Es gab nur Unentschieden. Da hatte man sich im Vorfeld drum verständigt. Nein, natürlich nicht. Aber es gab nur Unentschieden in dieser Gruppe. Und dann leider das Match Alex Osenbacher gegen Flo Nüssle, wo beim Flo einfach nicht so richtig was funktioniert hat. Dann hat sich der Alex Osenbacher dieses Match geholt, hat eine 73 gespielt. Okay, der dritte Frame war dann auch nochmal knapp. Also das ist schon bitter gewesen. Und dann ging es halt leider 3-0 aus für Alex. Und das hat dann dafür gesorgt, dass Flo mit einer super Leistung den ganzen Tag über auf dem letzten Gruppenplatz gelandet ist. Also ich habe wirklich die Welt nicht mehr verstanden. Also da hätte der mit der Leistung andere Gruppen mit gewonnen, ja? Also ganz ehrlich. Also das war schon bitter. Und ich meine, Flo hat auch so cool angefangen, gegen Matthew Selt, also hier kommt eine 87 gespielt und dann sich das Unentschieden geholt, obwohl Matt Selt dann eine 91 und 102 gespielt hat in Frames 2 und 3. Also das muss man erstmal schaffen, dass der Flo Nüsse das zum Unentschieden gestaltet hat. Und dann kam das Match gegen Graham Dott und da war auch noch mal richtig viel drin. Eigentlich hat auch da super geschmeidig angefangen mit einer 62. Und ja, also da waren auch noch mehr Chancen da. Das hätte auch anders ausgehen können quasi. Ist es aber leider nicht und Graham Dott hat sich ja dann halt im vierten Frame hatte er die Chance, da war der Tisch offen, hat er eine 74 gemacht, okay, und hat er das Unentschieden gerettet. Ja, aber trotzdem, das war ein super Auftritt von Flo. Also gegen diese zwei sehr versierten, sehr betagten Spieler auf der Tour. Also das war wirklich erfrischend. Ich habe das gerne geguckt, wirklich. Also das war super. Und ja, schade, dass halt jetzt der vierte Platz geworden ist in der Gruppe, so preisgeldtechnisch, ne? Aber also von der Leistung her war das, finde ich, ein Ausrufezeichen in der Woche.
Ja, und Matt Selt und Graham Dott, die teilen sich jetzt, glaube ich, komplett den zweiten Platz, ne? Weil die haben ja alle Matches komplett identisch gespielt. Wer hat jetzt das höhere Break von den beiden? Weil das ist ja dann irgendwie entscheidend. Müsste ja dann Matt Selt sein wahrscheinlich.
Genau.
Also, das ist schon interessant. Also komplett alles identisch. Sogar der direkte Vergleich dann. Das höhere Break entscheidet. Am Ende, ja, ist es dann Alex Osenbacher gewesen, der sich durchgesetzt hat. Sehr bitter für Flo, aber immerhin aus deutschsprachiger Sicht ja dann auch eine gute Nachricht, dass wir den Alex eine Runde weiter haben.
Oh, absolut. Naja, eine Runde weiter, Christian, in Phase 2, ja?
Naja.
Bisschen mehr Respekt, bitte. Also in Phase 2 ist der Alex Ursenmacher. Hat eine 121 gespielt. Also was will man denn mehr? Höchstes Break der Gruppe. Gruppe gewonnen. Also hier mit Netz und doppeltem Boden sich noch abgesichert in diesem Unentschieden-Wahnsinn. Und ehrlicherweise, der Alex ist ja auch jemand, der die Punkte brauchen kann für die Rangliste. Und er nimmt den Schwung mit aus Wien. Ja, er hat ja auch das Vienna Snooker Open gewonnen mit einer Top-Leistung und das setzt er jetzt einfach fort. Der will spielen, der spielt und er spielt gut. Also das sind wunderbare Neuigkeiten.
Er kennt auch tatsächlich schon alle seine Gegner für die zweite Gruppenphase. Das sind Michael White, Robbie McEwen und Jackson Page. Also jetzt durchaus auch nicht unbedingt unschaffbar, diese Gruppe. Am gleichen Tag wie Flo Nüssle spielte auch die Gruppe 27. Und Kathi, du hast mir im Vorfeld gesagt, du möchtest unbedingt über diese Gruppe reden. Jetzt schaue ich da hin und denke mir, okay, du möchtest bestimmt über einen famosen Sturmlauf von David Lilly reden.
Ja, möchte ich tatsächlich, weil ich meine, hallo, ich meine, David Lilly, wer hatte den auf dem Zettel? Also selbst in der Gruppe, vor allem mit Juan Cijin, unserem Lieblingsspanier, ne, wer denkt denn, dass David Lilly hier durchmarschiert und zwar nicht mit 6 Unentschieden, sondern mit einfach 3 Siegen und nur einem einzigen verlorenen Frame und das war gegen Juan Cijin, den er dann nur mit 3-1 heimgeschickt hat. Also was ging denn bitte bei David Lilly? Ne? Also das sind aber auch die Geschichten, die Championship League schreibt und über die wir uns freuen. Juan Cijin, der wird sich wirklich ärgern. Ich meine, stell dir mal vor, du kriegst die Auslosung da, denkst dir, na gut, da kann ich im Badelatschen spielen. Ne? Ja, kannst du nicht. David Lilly hat einen vollen Lauf erwischt. Also sehr, sehr bitter für Juan Cijin. Ja, ich wollte auch drüber sprechen, dass wir hier natürlich mit Paul Dewill auch wieder einen Amateur dabei hatten, der es auch respektabel gestaltet hat mit einem Unentschieden, dass ihm einen Punkt gerettet hat gegen Liam Graham. Und über den wollte ich auch sprechen, weil das ist ja ein junger Typ hier auf der Tour. Und ehrlicherweise, na, wir freuen uns ja per Default immer über junge Namen auf der Tour. Wir kennen die aber auch ja nicht wahnsinnig gut und den habe ich jetzt ehrlicherweise in Wien kennengelernt und seitdem muss ich sagen, bin ich wirklich gar kein Fan von ihm und seinem Auftreten. Also das wollte ich an der Stelle auch einfach mal anbringen. Ich meine, der ist jung, hallo, der ist gerade 19 Jahre alt hier, hat ja European Under 21 Championship gewonnen, aber also Gott, war der mir unsympathisch. Also das war so ein bisschen desillusionierend, weil ich dachte, ach Mensch, so ein junger Typ hier neu auf der Tour, da will man immer so richtig anfeuern. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also in dem Fall wirklich, wirklich gar nicht. Aber dritter Platz in der Gruppe, solider Auftritt ins Preisgeld rein. Also ja, das hätte jetzt schlechter laufen können für ihn.
Johan Cijin ist am Ende dann Zweiter geworden, hinter David Lilly. Auch die Gruppe 28 wurde gespielt, um das auch noch schnell abzuhaken, da hat sich Wuhisa durchgesetzt, auch mit einer ziemlich überzeugenden Leistung, alle 3 Matches gewonnen, aber nicht ganz so überzeugend, nur in Anführungsstrichen mit 3-1 jedes Match, aber auch eine 142 gespielt, bisher das höchste Break.
Ja, das macht auch wieder Spaß. Luisa, ich freue mich jetzt schon wieder auf die neue Saison mit dem, ganz ehrlich. Ja, interessante Gruppe auch wieder, Gruppe 28. So ein bisschen, ehrlicherweise, ne? Ross Muir, Alan Taylor hat sich wieder keiner durchsetzen können. Alan Taylor war ja bei mir auch bei der Q-School so ein bisschen als Wackelkandidat, ne? So, braucht man von dem nochmal was sehen? Jetzt hier dritter Platz, okay, hinter ihm Josh Cooper natürlich als Amateur, aber ja. Also das war jetzt wieder so mittel, ne? Und das wollen wir eigentlich nicht weder von Ross Muir noch von Alan Taylor sehen, ehrlicherweise.
Am gleichen Tag fand auch die zweite deutschsprachige oder deutsche Aktion, dann sage ich jetzt mal, statt. Ümit Dikme in Gruppe 24 am Start gewesen. Leider am Ende nur mit einem Pünktchen Gruppenletzter geworden. Immerhin dann allerdings das Unentschieden ja gegen Rory Thor rausgeholt. Da war kein Ankommen gegen Ricky Warden und Martin O'Donnell, die ja dann auch das Finale untereinander, also Finale in Anführungsstrichen, untereinander ausgemacht haben, wo Martin O'Donnell den Ricky noch abgefangen hat.
Oh ja, das hat mich natürlich total gefreut. Hallo, das war eine meiner Lieblingsgruppen. Martin O'Donnell setzt sich da durch in diesem Match 3-1 gegen Ricky Walden, holt sich die Gruppe weiter in Phase 2, schneller gespielt als Ricky Walden in dem Match, möchte ich kurz sagen. Hat eine 94 gespielt, also das war wirklich Martin O'Donnell par excellence, der den ersten Frame noch verdödelt hat, ehrlicherweise, dann zweiten Frame knapp gewonnen hat auf Schwarz, dritten Frame mit der 94, also wirklich die ganze Bandbreite des Snooker kannst du bei Martin O'Donnell sehen, wenn du genug Zeit mitbringst. Und so hat das auch bestens funktioniert. Hat sich den Gruppensieg geholt, aber natürlich mit Dickmer, ja, war dabei, hat einen Unentschieden geholt gegen Rory Thor. Also das war schon auch cool. Es war cool, dass Ömür Dikme da dabei war. War noch cooler, dass er eine 91 gespielt hat. Hallo, Freunde der Sonne, und eine 60. Nachdem er schon 0-2 hinten lag und der Rory Thor einfach eine 113 im ersten Frame gespielt hatte. Das war schon cool. Das war schon richtig cool. Gegen Ricky Walden ging da nix, aber gegen Martin O'Donnell hat er auch einen Frame geholt mit einer 66 gleich den ersten, bevor dann Martin O'Donnell angefangen hat, Breaks zu spielen. Also insgesamt auch wirklich, da waren richtig coole Momente dabei von Ömür Dikme. Auch hier muss ich sagen, eigentlich wirklich schade, dass es dann wieder nur für den letzten Platz gereicht hat. Hätte ich ihm auch gegönnt, ne, da mal Platz 3 oder sowas rauszugehen. Aber gut, so ist es. Also, ja, Mann, schade mal wieder. Aber trotzdem, wie gesagt, diese coolen Momente nehmen wir mit aus der Woche.
Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Da wird es einige Spieler geben, die diese guten Momente auch mitnehmen. Stuart Carrington erwischte einen guten Tag in Gruppe 20, setzte sich dadurch unter anderem gegen Pang Yong-Shu und auch Jared Green. Aktuell komme ich immer noch nicht klar, dass da so ein A hintersteht bei Jared Green. Meine Güte, Amateur. Gruppe 19 hat sich durchgesetzt. Long Se-Wang profitierte dabei aber, muss ich sagen, auch davon, dass Jamie O'Neill nachrückte für Nopon Sayen Kam. Ansonsten wäre das vielleicht auch schwerer geworden. Ja, Stuart Bingham hat sich durchgesetzt in seiner Gruppe, Gruppe 18. Gegen Anthony Hamilton, gegen Hamim Hussein. Ich hatte das Gefühl, das war so eine Gruppe, die plätscherte irgendwie so ein bisschen vor sich hin. Und wirklich gefährdet war der gute Stuart da eigentlich nicht.
Nee, das wünschst du dir eigentlich als Profi, der jetzt gerade auch bei der WM gut gespielt hatte, ne? Und da kommen wir noch zu einer anderen Gruppe, wo das auch eine Rolle gespielt hat. Ja, Stuart Bingham hat sich da so durchgechillt, ne? Hat sich ein Unentschieden gegönnt gegen Hamim Hussein und dann aber gewonnen. Ja, also, aber ehrlicherweise, das hätte der auch um 2 Uhr nachts spielen können. Also das war jetzt nicht die Gruppe. Ja, das sieht man halt auch wieder, Pech mit der Auslosung, weißt du, hätten sie den Flo Nüssle mal in die Gruppe getan, hier statt jetzt nur in Bingham, dann wäre das ganz anders gelaufen. Ich meine, beeindruckend, dass Hamim Hussein als Amateur Zweiter wurde in der Gruppe, vor Anthony Hamilton und Ahmed Ali El Sayed. Also, ja, ich meine, letzterer ist mit 0 Punkten rausgegangen, das muss man auch mal sagen. Also, da hat sich Hamim Hussein auch wieder gezeigt, ne, dass ein sehr starker Amateur halt doch kein Freilos ist bei Weitem. Also, ja, sehr respektable Vorstellung von ihm. Wirklich, wirklich super. Stuart Bingham, sehr respektable Vorstellung von ihm. Wirklich super.
Auch einige andere Amateure waren ganz gut unterwegs. Peter Lyons zum Beispiel in der Gruppe mit CJ Hui. Immerhin 6 Punkte, also 2 Siege eingefahren. Aber CJ Hui war noch besser mit 3 Siegen. Auch Josh Mulholland hat einen Sieg feiern können in Gruppe 14. Am Ende gewann hier aber Hossein Wafai ebenfalls sicher mit 3 Siegen. Dann gab es die Gruppe 8, da hat sich Jack Jones durchgesetzt, Gruppe 7 Robin McEwen, Tom Ford dort Gruppenletzter geworden. Was war da denn bitte los?
Ja, Tom Ford, ehrlicherweise, wir würden uns jetzt nicht wundern, wenn er an sich einfach auf dem letzten Platz in der Gruppe gelandet wäre, weil das wäre auch nicht unüblich für Tom Ford, da mal so eine Leistung einzubauen. Letztlich war es aber so, dass Tom Ford das Match gegen Barry Pinches spielen konnte. Barry Pinches hat 3-1 gewonnen, aber dann musste Tom Ford raus aus der Gruppe. Also der musste krankheitsbedingt absagen oder halt ja das Turnier abbrechen. Und das hat dann natürlich für allen möglichen Wahnsinn gesorgt, den wir sonst noch von Ronnie O'Sullivan kennen. Ja, Barry Pinches wurde quasi dieses Match gegen Tom Ford, was er gewonnen hatte, wieder aberkannt. Und Barry Pinches hat die Gruppe nicht gewonnen. Robbie McGuigan hat die Gruppe gewonnen mit 6-6 Punkten. Aber ja, Und Sanders und Lärm hatte dann auch am Schluss 6 Punkte. Also es war alles ein Wahnsinn, Christian. Es war ein Wahnsinn in dieser Gruppe. Robbie hat sich durchgesetzt. Aber am Schluss, Barry Pinches wird sich ärgern, weil er hat ein Match mehr gewonnen. Das wurde dann aber insgesamt halt nicht gewertet. Aber was willst du auch machen? Das ist das Problem bei solchen Gruppenformaten. Also das war im Grunde eine bittere Gruppe. Schön für Robbie McGuigan, aber da ist es halt schwer bis unmöglich fair vorzugehen, ehrlicherweise. Zum Glück hatten wir noch Gruppe 8, in der Jack Jones sich durchgesetzt hat gegen Jordan Brown. Auch hier sehr spannend, aber alle 4 bis zum Schluss dabei. Bulcherevich, ja, ein Punkt hat er geholt. Das waren 2-2 gegen Anthony Kowalski, der sich auf Platz 3 gespielt hat in dieser Gruppe. Auch eine super Leistung. Der hatte sich nämlich in einen 2-2 Unentschieden gegen Jack Jones noch gerettet. Also hallo, das ist schon eine Ansage. Und dann hatten wir eben die 2, die den Gruppensieg unter sich ausgemacht haben. Jack Jones, der es dann geschafft hat und der damit erfreulicherweise zeigt, dass er offenbar dieses Jahr nicht vorhat, wieder so eine 11-monatige Pause vom Snooker zu machen, bevor er wieder anfängt. Und Jordan Brown, das war schon sehr, sehr bitter, denn es war super knapp. Es war super knapp. Es war quasi dieser Entscheidungsframe zwischen den beiden. Und Jordan Brown brauchte einen Break von mehr als 89 Punkten, um sich die Gruppe zu holen und hat bei 87 verschossen, Christian. Ouch. Wie knapp war das? Wie spannend war das? Was für eine coole Gruppe. Also da hat man wirklich gesehen, was die Championship League alles zu bieten hat in dieser einen Gruppe nur. Und Jack Jones setzt sich am Schluss durch. Aber meine Güte, wie knapp war Jordan Brown dran? Also was, das war wirklich das Elfmeterschießen, finde ich, bisher unter den Championship League Gruppen.
Das Blue Ball Shootout der Championship League. Ja, das zeigt, was dieses Format eigentlich tatsächlich dann auch kann. Vielleicht hätte Karen Wilson das auch gut getan, oder? So eine knappe Geschichte. Er war ja eigentlich knapp dran gegen Scott Donaldson in Gruppe 1, der Weltmeister, also nicht Scott Donaldson, sondern Karen Wilson, stand kurz vorm Sieg und dann hat dem Scott Donaldson tatsächlich einfach weggenommen.
Ich meine, Scott Donaldson, der macht doch sowas nie. Der spielt doch immer mal gut und dann denken wir uns, yeah, aber dann fehlt der Coolness-Factor, um das einfach mal ein bisschen durchzuziehen, wenn es drauf ankommt. Und das hat er jetzt in dem Sinne gemacht, dass er ein Unentschieden gespielt hat gegen Karen Wilson. Und was war das für ein Match? Das war viel zu gut für die Championship League. Ne? 79 von Karen Wilson in Frame 1, dann eine 88 von Scott Donaldson, eine 101 Century Break von Scott Donaldson. Ich glaube, die 88 war das nicht sogar ein Maximum-Versuch, der dann nicht geklappt hat. Also alles dabei und dann Karen Wilson mit der 111. Ja, als Weltmeister kannst du natürlich nicht so eine 101 gegen dich stehen lassen, das ist klar, da musst du eine 111 nachlegen, damit es noch ein bisschen runder aussieht. Ja, und dann war es ein Unentschieden, aber die Gruppe ging halt einfach an Scott Donaldson. Hammer! 7 Punkte zu Karen Wilsons 5. Also, was für eine Leistung von Scott Donaldson. Also, das hat mich wirklich begeistert. Wer auch drin war in der Gruppe, war Bipart. Kein Frame geholt. Auch nicht gegen Daniel Womersley. Das sind keine guten Nachrichten, ehrlicherweise. Gute Nachricht natürlich für Daniel Womersley, dass er sich hier den 3. Platz in der Gruppe geholt hat. Aber das war schon wirklich bitter. Bitter für Bipart. Keine leichte Gruppe, völlig klar. Aber so ein Frame gegen Daniel Womersley, das sollte eigentlich, sollte das drin sein. Ne? Vielleicht sogar einer gegen Scott Donaldson oder sowas. Ja. Mann, da muss mehr kommen. Da muss eine Steigerung her. Aber Scott Donaldson, endlich mal abgeliefert, Christian. Endlich mal. Phase 2.
Er wird froh sein, dass er es geschafft hat, dass er sich durchgesetzt hat. Eine Woche steht uns jetzt noch bevor in dieser ersten Phase der Championship League. Dort wird es dann unter anderem auch Ronnie O'Sullivan und John Higgins noch geben, die aktuell zumindest noch, wie es aussieht, eingreifen werden. Auch Joe Perry, Jack Lisowski, Sean Murphy, das sind alles noch so Spieler, die unterwegs sind, die noch darum kämpfen, in die zweite Phase dieser Championship League einzuziehen. Es macht ja weiterhin so ein bisschen Laune, so richtig gut fühlt sich's noch nicht an, also so richtig, als wenn man in der neuen Saison ist, aber vielleicht ist es ja auch ganz gut so, während der Europameisterschaft, die ja auch parallel läuft, in dieser anderen Randsportart. Aber es gibt ja auch noch so ein paar andere Sachen, die abseits des Tisches passieren. Wir sind euch zum Beispiel noch die Info schuldig, dass in Saudi-Arabien beim Weltranglistenturnier jetzt alle hinfahren dürfen. Es gibt keine Qualifier, sondern es wird alles vor Ort gespielt.
Ja, weil komm, das ist doch, das kann man doch nicht machen, oder? Komm, so eine Qualifikation da irgendwo in England für so ein prestigeträchtiges Turnier in Saudi-Arabien, das geht nicht, Christian. Da musst du die alle rüberfliegen. Da musst du die alle rüberfliegen, weil die Leute wollen die ja auch sehen. Das haben wir in vergangenen Events gesehen, dass aktuell in Saudi-Arabien die Tickets werden den Leuten aus der Hand gerissen für das Match zwischen David Grace und Ben Wollaston, ja? Also also ich bin mir sicher, verstehst du, da ist kein leerer Platz bei dieser, also ist es dann eine Qualifikation, das ist einfach Runde 1 des Turniers, da wird jeder Platz ausverkauft sein, weil wir alle freuen uns. Wir alle freuen uns über die diversen Matches, die da gespielt werden. Und deswegen macht das auch Sinn, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, einfach alle darüber zu fliegen. Das Schöne immerhin jetzt aus Spielerinnensicht ist ja, dass das müssen die ja nicht bezahlen. Also das kann man sich ja auch vorstellen. Also ja, ich kann es jetzt auch niemandem verdenken. Ne? Nimm mal so ein paar gerade von den jüngeren Leuten, die jetzt noch nicht so oft geschafft haben, sich zu qualifizieren für irgendeine coole Venue in China oder auch, sagen wir, fürs Tempodrom oder sowas. Und dann kann man jetzt mal nach Saudi-Arabien fliegen. Also wenn da jemand jetzt mit einer unschuldigen Freude hinfliegt als Spieler oder Spielerin, dann kann ich das ehrlicherweise kann ich das nicht verdenken. Wir, die wir hier drauf gucken von außen, fragen uns wie immer viel. Aber es war schon eine Neuigkeit, oder? Komm, verschiffen wir einfach alle nach Saudi-Arabien, auch für die erste Runde. Klar, das machen wir. Also ich bin wirklich gespannt, ob wir davon Bilder zu sehen bekommen und wenn ja, welche. Wobei, das kann ich mir echt schon vorstellen, was das für welche sein werden.
Oh Mann, ja, also werden wir sehen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Aber wir werden auch sehen, wie es generell weitergeht mit solchen Geschichten. Denn wir erleben so diesen Wandel jetzt auch so in anderen Sportarten. Im Darts deutet sich das mehr oder weniger an, dass es die WM wohl früher oder später nach Saudi-Arabien gehen wird. Wir haben jetzt auch im Snooker ab und an mal so kleine Befürchtungen, so kleine Scares. Und das hat man früher eigentlich nicht gehabt. Letzte Woche war es eigentlich eine ganz simple Ankündigung am Ende, aber die hat World Snooker Tour ein bisschen angeteasert, indem sie gesagt haben: Hey, wir haben wunderbare Neuigkeiten zum Masters. Die teilen wir euch morgen in 24 Stunden um genau die gleiche Uhrzeit mit einem fantastischen Video mit. Und ich glaube, wir haben alle zu diesem Zeitpunkt das Gleiche gedacht. Oh mein Gott, was kommt da jetzt?
Genau, also wir haben eigentlich alle schon drauf gewartet, dass da jetzt kommt, nee, Masters ab jetzt in Saudi-Arabien. Ja, wirklich. Also wenn man das noch so vorher ankündigt, aber da sieht man auch wieder, dass die Marketingabteilung von World Snooker Tour halt doch was kann, manchmal. Und so waren das jetzt am Schluss, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr gute Nachrichten. Aber meine Güte, das war ein bisschen wie so eine Mischung aus Aprilscherz und Halloween.
Ja, tatsächlich ein bisschen. Also am Ende ist es einfach nur die Ankündigung gewesen, dass das Johnston's Paint, was ich immer noch einen genialen Sponsor finde, die auch immer noch für diesen für das, was Kati meinte, diesen genialen April-Scherz letztes vor 2 Monaten zuständig waren. Die sind Sponsor des Masters für dieses Jahr oder für nächstes Jahr, das ist ja dann für diese Saison. Aber es zeigt so ein bisschen so diese Trendwende, ne? Ich glaube, da werden wir uns mit anfreunden müssen, dass wir jetzt immer so ein bisschen Bange haben, gerade wenn es so um die größeren Turniere geht.
Ja, wir sind so ein bisschen in Lauerstellung halt. Ne? So, wann kommt's jetzt? Ich bin schon so halb weggeduckt, verstehst du, wenn ich meinen Twitter öffne und dann gucke, dass World Snooker irgendwas gepostet hat. Ja, also wir können nur abwarten, was die Zukunft da bringt. Aber es ist alles weiterhin ein bisschen seltsam. Wir gehen wieder mit diesem seltsamen Gefühl in die neue Saison. Ich würde das gerne mal loswerden. Und selbst die Championship League schafft das nicht, dass ich das im Moment loswerde, weil dann kommen wieder solche Ankündigungen. Aber ich freue mich riesig über den neuen Sponsor. Na, keine Wettfirma, die haben Humor, die haben ein bestimmt solides Produkt, keine Ahnung, ich habe die jetzt noch nicht ausprobiert. Ich würde auch so ein Gratis-Sample mal nehmen an Farbe, falls das uns jemand zuschicken möchte.
Vielleicht machen die auch Nagellack.
Ach, das wäre schön, Christian. Das wäre eigentlich mein Traumsponsor tatsächlich. Ja, also ich freue mich über Johnson Paint tatsächlich. So im Vergleich aller Sponsoren, glaube ich, geben die sich Mühe und malen dann vielleicht auch die VIP-Sofas anders an beim Masters. Also mal gucken, was uns da so erwartet.
Bald hängt am Snookertisch ein Schild frisch gestrichen. Rasen betreten verboten. So. Das war es erstmal zu diesem kurzen Scare, was das Masters angeht. Es ist mittlerweile zu einem kleinen Running Gag geworden, dass ich am Ende so dieser Übergangssendung, die wir jetzt im Laufe der oder zum Start der neuen Saison haben, immer sage, wir machen bald diese Weltranglistensendung, die wir euch noch schuldig sind.
Oh Gott.
Aber nein, es gibt Neuigkeiten. Wir haben eine Idee. Denn es sind jetzt ein paar mehr Fragen zusammengekommen aus diversen Bereichen, so ein paar grundlegende Sachen zum Thema Weltrangliste, zum Thema Q-Tour, zum Thema PTC. Und wir würden so eine Sendung machen, wo wir diese ganzen Fragen einfach mal sammeln und dann beantworten. Und da würden wir gerne an euch den Aufruf starten. Schickt uns Fragen, die ihr habt, was ihr schon immer mal wissen wollt, was wir erklären sollen, was so wie läuft auf der Main-Tour, was welche Spieler es zu welchen Turnieren schaffen, was auch immer ihr wissen wollt, wie sich die Main-Tour zusammensetzt, wie sich die Weltrangliste zusammensetzt, was auch immer. Schreibt uns, wir sammeln das und wir werden das beantworten in einer Sondersendung, sage ich dann jetzt mal. Wird ein bisschen munteres Format sein. Kathi, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee so.
Ja, das war deine Idee, deswegen ist die ganz gut. Da kann man schon mal sagen, Christian. Ne? Da hat der Christian wieder einen Zettel rausgeholt, da hat er sich das draufgeschrieben, dass ich, Mensch, so machen wir die Sendung, finde ich eine super Sache. Leute, fragt uns Sachen. Ja, könnt auch fragen, was ist das beste Snooker-Merchandise? Ne? Christian weiß sehr gut Bescheid, wie man die Tombola gewinnt oder auch nicht bei deutschen Turnieren. Man kann mich nach den besten Snacks für Snooker fragen. Also, was auch immer ihr wissen wollt, ne, über alles Mögliche, was da draußen in der Snooker-Welt los ist, gerne auch ein paar brisante Fragen. Wir nehmen da so wenig Blätter vor den Mund wie möglich, ohne uns in juristische Schwierigkeiten zu bringen. Na, also ja, das wird, glaube ich, eine muntere Sendung, aber das hängt auch davon ab, wie viele Fragen von euch kommen. Jetzt komme ich mir vor wie in meiner Vorlesung. Ganz ehrlich, Christian, ja, wir haben nächste Woche Q&A nochmal vor der Prüfung, aber das kann nur klappen, wenn ihr mir Fragen schickt. Oh Gott. Ja, also bitte, Leute, versetzt euch in eure Studierendenzeit zurück. Ja, mehr oder weniger lange wird sie her sein oder auch vielleicht mehr so in Normalschule und dann machen wir das.
So machen wir das und dann wird es das hoffentlich auch irgendwann geben, denn es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis die Saison so richtig in die Vollen geht mit dem Shanghai Masters und so weiter. Jetzt gibt es erstmal die letzte Woche der ersten Phase der Championship League, dann die zweite Phase und das, ja, Kathi, leider ohne Flo Nüssle, der es ja in seiner Gruppe nicht geschafft hat, aber der gute Flo. Wir haben ja bisschen was gesammelt. Diese Aktion, die so wunderbar durch die Decke gegangen ist, macht Flo zum Profi. Und wir werden das auch definitiv schaffen. Und nachdem der Flo sich auch so lieb bedankt hat, kann das ja eigentlich jetzt auch nicht mehr schiefgehen.
Nee, wir machen natürlich weiter mit der Unterstützung, ist ja ganz klar. Und meine Güte, ich habe ja wirklich, also ich saß erstmal da mit den Tweets von Flo und dann musste ich erstmal das emotional verarbeiten. Also ich meine, wie lieb, oder? Dass er extra dazu was geschrieben hat. Also das hat uns schon sehr, sehr gerührt. Also danke, Flo, dafür. Und am meisten hat mich, glaube ich, gefreut, also das, ich meine, er hat sich ja nicht nur bei uns bedankt, ne? Falls ihr die Tweets noch nicht gesehen habt oder so. Bei euch allen, die ihr hier unterstützt habt. Denn da kommt das ja her, eigentlich, die ganze Substanz des Ganzen. Wir haben ja bloß ein paar Souvenirs verschickt und so. Genau, also jedenfalls Flo, wirklich von Herzen dankbar für diese Aktion. Wir freuen uns, dass er sich so gefreut hat. gefreut hat. Und am meisten freue ich mich tatsächlich, dass er geschrieben hat, dass sich für die bedingungslose Unterstützung bedankt, weil das ist ja wirklich der Sinn dahinter. Das haben wir ja immer gesagt. Wir machen hier kein Sponsoring oder sowas, wo wir dann nachher irgendwelche Ergebnisse erwarten oder sowas, sondern wir unterstützen Flo bedingungslos, wir stehen hinter ihm und das auch weiter. Und jetzt haben wir einen tollen Auftritt gesehen in der Championship League, der nicht so belohnt wurde, wie er es verdient gehabt hätte. Aber das macht nichts, wir machen weiter und ich freue mich schon voll, dass Flo auch nächste Woche in Heilbronn beim Grand Prix dabei sein wird. Ah, ich freue mich, Christian, auf geht's. Wer noch nach Heilbronn kommen will, einfach kommen und zugucken, ne? Nächstes Wochenende, Grand Prix, das darf man eigentlich nicht verpassen.
Das darf man nicht verpassen und ihr dürft auch hier Total Clearance nicht verpassen. Wir sind für euch natürlich auch in der neuen Saison weiterhin da. Nochmal der Aufruf, schickt uns eure Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und das war's erstmal von uns für heute. Kathi und Chris sagen tschüss, bis zum nächsten Mal bei Total Clearance.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.